Jetzt erstmal eine ganz große Portion Mitleid. Mitleid für Mike. Das ist der neue Hashtag, unter dem diese Woche läuft, denn Mike wird sterben. Mike ist eigentlich schon eingeplant als lebendes Beispiel für The Walking Dead. Mike hat das, was wir Männer immer haben, und dann geht es uns schlecht. Dann leiden wir. Dann haben wir das Gefühl, wir sterben. Mike hat eine Erkältung. Guten Tag, Mike.
Ich fühle mich quasi wie die Jets.
Ja, so, da kommt ja schon der erste Bussi. Hup, hup. Ja,
hallo lieber Carsten. Ich freue mich sehr. Ich habe auch Bock auf die Aufnahme tatsächlich. Ich habe auch sehr viel Football geguckt gestern Abend, aber irgendwie heute bin ich ein bisschen angeschlagen. Also wenn ich noch wirrer sprechen sollte als dann bitte ein bisschen mir nachsehen.
Ach, das macht überhaupt nichts. Ja, da kann ich wirklich mit leben. es ist viel passiert. Es ist definitiv viel passiert.
Ich habe dir zugeguckt, Carsten.
Was?
Ich habe dir zugeguckt.
Ja, das hast mich gesehen in Rot.
Ich habe gewunken, du hast nicht zurückgewunken.
Ja, das Problem ist, der Fernseher im Studio ist ja fest montiert, der wackelt nicht, wenn du winkst. Also ich habe gehofft, du winkst, aber ich habe innerlich so viel zurückgewunken, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Also ich wollte gerade sagen, der unterm Tisch mit der Hand da wild rumgewinkt hat, aber der Satz klingt komisch. So, fangen wir einfach mal mit dem für mich tatsächlich wichtigsten Spiel an. Und das meine ich jetzt ganz deutlich und ganz ernst. Es geht tatsächlich um das Jets-Spiel. Es ist mir egal, wir machen das jetzt auch nicht chronologisch, es ist mir pissegal. 24-0, Baby. So, und Tua ist in the house drinne und sitzt danach noch und genießt, dass er tatsächlich in der NFL angekommen ist. Geiler geht es nicht. Wir sind wieder da, Freunde. Achtung, haltet euch fest, wir machen da weiter, wo Marino aufgehört hat. Super Bowl, wir kommen. Yessa!
Ich habe sehr viel von dem Spiel gesehen, ja, also auch da eine Runde Mitleid für mich. Ich habe wirklich sehr, sehr viel von dem Spiel gesehen. Ich habe einen übelst frustrierten Joe Flacco gesehen. Also ich glaube, der hatte eh schon keinen Bock mehr, irgendwie irgendwas zu machen. Aber dann noch dort im Backfield, also der hatte wirklich keinen Bock. Der wusste, der Ball kommt. Der hat einmal einen Snap bekommen gegen Schienbein, wo er noch gar nicht fertig war, wo er dachte, Alter, was geht denn hier ab? Also Flacco, also der tat mir echt am meisten.
Flacco macht es jetzt wie eine durchschnittliche Prostituierte. Er macht es nur das Geld deswegen.
Ich weiß gar nicht, ist das eine Footballmannschaft teilweise?
Nein, also, das ist kein...
Die stehen da, der Flacco guckt auf die aus, als wenn er seinen Sohn auf der Tribüne gesucht hätte. Er guckt gerade noch nicht mal nach vorne. Plötzlich kommt der Snap gegen Schienbein. Oh. Und er rettet noch irgendwie diesen Ball, sonst wäre es ein Fumble. Also die Jets haben...
Der Blick von Flacco war eine versteckte Botschaft. Wir haben es ja alle mitgekriegt, oder falls ihr es nicht mitgekriegt habt, die Fans von Britney Spears glauben ja, dass in jedem Instagram-Post von Britney Spears in dem Foto eine Hilfebotschaft versteckt ist. Ich glaube, dass der Blick von Joe Flacco heißen sollte, ich war mal ein Star, holt mich hier raus.
Also ich weiß, also Lost in Bällebad war das, also es war Lost in Bällebad mal 10, Joe Flacco.
Lost in MetLife Stadium Trainingsfacilities, whatever.
Ja, also ich habe viel vom Spiel gesehen, ich habe gelernt, dass LaMichael Perrine nicht Perrin ausgesprochen wird, sondern Perrine. Das habe ich zum Beispiel noch gelernt, das wusste ich nicht tatsächlich.
Sehr
und
gut.
Ich will, also nicht falsch verstehen, Carsten, ja, die Dolphins haben geil gespielt, aber gegen die Jets könnten wir beide auch noch auflaufen und gewinnen. Also die sind so schlecht, also es tut mir echt leid, die sind
Nein, wir haben schon gut Defense gespielt.
Mach eine Bold Prediction jetzt. Sollte Adam Gase, warum auch immer, die ganze Season bleiben, gehen die 0-16. Die werden jedes Spiel verlieren mit diesem Coach. Die sind so abgrundtief schlecht und es tut mir, also ich sag's wieder, sehr leid für die Jets-Fans da draußen, denken, Mike, jedes Mal das Gleiche. Ihr wisst doch selbst, also es war echt ein schlechtes Spiel. Und die Dolphins, die habe ich mir auch genau angeschaut. Ich finde erstmal, oder das kannst du gerne einleiten, Ryan Fitzpatrick, geiler Typ.
Ja.
Tua Tagovailoa, auch geiler verliebt. Typ. Als Tua reinkommt, die Reaktion von Ryan Fitzpatrick, wie er in der Außenlinie steht und mit den Armen, ja, die Meute, sag ich mal, anpeitscht und sich freut, dass Tua reinkommt, das war so groß, das war ganz großer Sport. Das fand ich ein sehr, sehr schöner Moment von Fitzpatrick.
Also wäre ich jetzt General Manager der Dolphins. Ich würde sagen, Ryan, kommst du mal ins Büro? Da liegt ein Papier, unterschreib das mal, du bleibst für noch mindestens 2 Jahre hier. Was Besseres kann dir nicht passieren. Du hast einen Backup, der, klar ist er schon ein bisschen älter, das steht außer Frage, aber der ist der perfekte Lehrmeister. Das ist so ein bisschen Yoda. Do or do not. There is no try. Und das war gestern genau der Punkt. Und was mich persönlich wirklich so positiv flasht. Es ist nicht irgendwie Gays und bla bla bla, das interessiert mich alles nicht. Also ich habe mir das Interview von Gays nach dem Spiel angeguckt, ohne Ton. Die Körpersprache ist, der Typ ist, der gehört, also weiß ich nicht, der ist sozial nicht kompatibel. Also der hat, der, weiß ich nicht, also das ist Rain Man, der ist nicht in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. Aber darum geht's nicht. Wer nicht mit Menschen kommunizieren wollte, sondern wer sich da wirklich nur hinsetzen wollte und erstmal nach seiner Hüftverletzung und registrieren wollte, ich bin jetzt angekommen, das ist für mich das wohl geilste Bild. Ich habe schon bei NFL Communications nachgefragt, ob ich das Bild in hoher Auflösung haben darf. Jetzt nicht lachen, ihr denkt jetzt alles, ist der Spengler jetzt völlig geisteskrank? Ja, bin ich. Ich will dieses Bild in mindestens also 10 bis 12, 14 Gigabyte Größe haben. Ist mir scheißegal, ich will da draußen richtig geiles 2 Meter mal 2 Meter Bild für mein Wohnzimmer machen. Das ist für mich das schönste Bild, was ich jemals in den letzten 10, 15, 20 Jahren NFL-Übertragung und NFL-Fansein gesehen habe. Diese Ehrfurcht vor diesem, ich bin jetzt in der NFL, ich liebe diesen Sport, ich setze mich hier hin, ich lasse das, fand ich geil, fand ich richtig großartig.
Tua Tagovailoa, als er nach dem Spiel quasi in Montour zurückkam und dann dort quasi nochmal das alles aufgesogen hat, was gerade passiert ist, man darf das echt nicht runter, also zu krass runtermachen. Der hatte eine Hüftverletzung, die könnte auch Career Ending bedeuten, also dass er niemals NFL spielen würde, obwohl er krass im College war, und stattdessen hat er es geschafft, davon zurückzukommen und hat jetzt seine ersten NFL-Minuten hinter sich und auch ein Pass, der echt ganz gut aussah übrigens, also nicht nur bewerten, aber war ganz nett.
Perfekt und, waren wir übrigens, also Tua und ich, 2 von 2.
Ja, und deswegen, also Dolphins haben absolut sauber gespielt, haben die Patriots jetzt auch überholt, auf die kommen wir später zu sprechen. Und die
Boom, schalakalaka.
Die Jets sind, ja, die Jets. Wir haben beide auf die Dolphins getippt.
Aber können wir ganz kurz eine Sache noch kurz sagen? Also die Jets können nicht nur mit dem Arsch Fumbles verlieren.
Achso, ja, müssen wir sagen.
Mark Sanchez, damals der berühmte Butt Fumble. Die Interception großartig. Also Körperbeherrschung, ich hätte mir dabei wahrscheinlich die Wirbelsäule gebrochen. Im Fallen fängt er ihn, dreht sich um und fängt das Ding mit der Arschbacke, also bleibt auf dem Po liegen und fängt dann fest, also nach, also großartig. Da muss ich sagen, Hut ab.
Highlight. Das war das Highlight der Saison der Jets auf jeden Fall.
Aber ist es nicht schlimm, dass das Highlight der Jets was mit dem Arsch zu tun hat?
Ja, es passt aber auch irgendwo. Ja, aber ja, es war eine krasse Aktion auf jeden Fall. Darf man nicht.
Und nicht mal ficken war gut.
Ja, sogar der hat verkackt. So. Also. Ja, es läuft.
Bringt mich jetzt schon zur Überschrift. Mike wird mich wieder hassen dafür, aber ist egal.
Ficken verkackt. Nee, egal. Dolphins haben gewonnen. Wir haben beide auf die Dolphins getippt. Es steht 1-1 im Tippspiel. Dann darfst du auch gerne die nächste Partie aussuchen. Ja.
Da würde ich gerne erstmal kurz eine Sprachnachricht abfeuern, denn wir reden jetzt in epischer Länge. Ich weiß, Mike möchte wieder in sein Bettchen und das Erkältungsbad mit Eukalyptus läuft auch schon ein. Deswegen drücke ich jetzt schnell auf Play.
Moinsinger, hier spricht Thomas aus Halle. Nach dem gestrigen Spiel Steelers gegen die Browns, nachdem die Steelers ja schon überragend gewonnen haben, gehen wir jetzt mal ganz optimistisch davon aus, es geht so für die Steelers weiter. Wer ist für euch in der AFC North an 2 gesetzt? Die Browns sind ja trotz des gestrigen Spiels relativ stark. Und die Ravens an sich ein bisschen schwächer als in der Vorsaison. Was denkt ihr? Wer wird es über die Wildcard noch in die Playoffs schaffen?
Wow, Diggi, wir reden jetzt noch nicht über Playoffs. Machen wir nicht. Wir reden erstmal über die vielleicht bestialisch beste, großartigste, geilste, härteste Defense, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Das gestern war, also die Bucks auch, aber das gestern war, boah, war das geil. Also mit so vielen unterschiedlichen Konzepten, mit so vielen unterschiedlichen Looks haben sie tatsächlich Baker Mayfield so in den Kopf, sind so in Baker Mayfields Kopf eingedrungen und haben den tatsächlich so ad absurdum geführt. Es war so geil zu sehen. Die sind da um den Pudding rum, der rechts rum, links rum. Die haben regelmäßig Meet Me at the Quarterback gespielt. Ich habe das so abgefeiert. Das war für mich tatsächlich eins der geilsten Defense-Spiele der letzten Monate, vielleicht auch der letzten Saison. Also ich fand's geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, sie haben es leider teuer bezahlen müssen. Devin Bush, der Linebacker mit einem Kreuzbandriss. Aber abgesehen davon war das par excellence. Also die Browns, du hast auf die Steelers getippt, ich auf ein Unentschieden. Ich war ja knapp dran mit 38.
Sehr knapp. Für die, also es waren Unentschieden an Erfahrung.
Die, ja, nee, also wenn du am Ende nochmal Mason Rudolph reinbringst, nur für den Disrespect. Also das war auf jeden Fall, die Steelers haben die Browns vermöbelt.
Ich glaube, das mit Mason Rudolph war nicht Disrespect. Ich glaube, das war, so nach dem Motto, sag mal, du hast damals doch diese Diskussion gehabt. Wollen wir nicht drüber diskutieren, ob du ihn gereizt hast? Geh mal raus, der Miles ist auch noch draußen. Trefft euch doch mal da.
Ja, ich glaube, das war schon, also es war so das i-Tüpfelchen auf jeden Fall. Bei den Browns, es war ein absolut gebrauchter, schlechter Tag von Baker Mayfield, wenn du nur 10 Pässe insgesamt anbringst für 119 Yards, 2 Interceptions, Quarterback-Rating von 54,9 und dann gebencht wirst für Case Keenum.
Der aus, der es auch nicht viel besser gemacht hat. Also 5 von 10 war jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, gut, das Spiel war da schon vorbei, ehrlicherweise. Aber man muss dazu sagen, Baker Mayfield ist angeschlagen in dieses Spiel rein. Es hieß wenige Stunden vorher noch, man wüsste nicht, ob er fit wäre. Er selber hat nach dem Spiel gesagt, die Verletzung hat ihn 0,0 beeinflusst. Es sei einfach nur ein schlechtes Spiel von ihm gewesen, was ich ihm hoch anrechne. Ich fand aber auch, ja, es war eine richtig starke Defense der Steelers, aber die Browns hatten auf jeden Fall ihre Wehwehchen. Also auch OBJ war ja angeschlagen vorher. Hat man gemerkt. Ich glaube aber, wenn die Browns selbst in voller Kapelle da angetreten wären und alle fit, gegen diese starken Steelers hätten sie wahrscheinlich verloren, weil, du hast es schon gesagt, die Defense super funktioniert hat, also Minka Fitzpatrick, die Deception war richtig lecker und in der Offense, also
vor allem ist es jetzt schon das dritte Mal, dass er diese Leistung gebracht hat, also genau ja. Das, der liest diesen Slant, also diese kurze geradeaus und dann im 45 Grad Winkel nach innen Route, liest der so perfekt, wie gesagt, also Adam Gase hat ihn geholt, wir haben ihn ausgebildet und Adam Gase kann sich jetzt sagen, mein Spieler hat einen Pick 6 gemacht.
Ich glaube, es gibt einen neuen Superstar bei den Steelers. Also wir müssen über Chase Claypool nochmal reden. Der ist auf dem besten Weg zum Superstar auf jeden Fall. Jedes Spiel ein Touchdown, wieder die meisten Receiving Yards. Er kann auch laufen. Also Juju Smith-Schuster war eigentlich der Nummer 1 Receiver bei den Steelers, aber Claypool reißt diese Saison so krass ab. Also es war ja mehr als nur ein Steal. Das erinnert so ein bisschen, also egal welchen Receiver die oder guten Spieler die Steelers verlieren, sie schaffen es in kurzer Zeit, die zu ersetzen. Also weißt du, geht so ein Antonio Brown, kommt halt so ein Juju Smith-Schuster, geht so ein Bell, kommt so ein Connor. Also das macht Mike Tomlin schon richtig stark.
Vor allem zweite Runde, ne? Also Notre Dame war jetzt, also jetzt mal ehrlich, da kommen, also ich will jetzt nicht EQ und Konsorten alle vor den Bus werfen, aber es gibt halt irgendwie tatsächlich die Möglichkeit, wenn du ein gutes Scouting hast, die Jungs müssen am College nicht unbedingt die geilsten Katzen gewesen sein, was die Statistiken angeht. Wenn du einen Spieler findest, und da ist tatsächlich die Steelers-Organisation großartig drin, überleg mal, Devin Bush war auch so ein bisschen, ja, Charakter, mal gucken, bla bla. So, der Typ, ja, hat er sich jetzt das Knie kaputt geschossen. Aber wenn du mal hinguckst, gestern 5 Tackles, 2 Solo-Tackles, einen halben Sack, Bums, Schalack. So, also das geht so seit Wochen. Und genauso ist es halt mit Chase Claypool. Also da sagt jeder, warte mal, erstmal Kanadier, mal gucken, Notre Dame, mal gucken. Aber, also, so,
ja.
Geiler Typ.
Was mich fasziniert und was ich echt geil finde bei dem Typen, der ist nicht nur jemand für die großen Big Plays, der haut sich da rein. Also die eine Situation, wo er leider out of bounds geruled wurde, mit dem ausgestreckten Arm noch in die Endzone springt und eigentlich einen Touchdown geschafft hätte, wenn er nicht eben gerade ganz knapp davor im Aus gewesen wäre mit dem Fuß. Der hat eine krasse Athletik, er hat vor allem ein krasses Mindset, also echt starken Willen, der will unbedingt zeigen, was er drauf hat. Und wenn du eben Talent hast und dann auch diesen Willen, also diese Einstellung, dann ist das brandgefährlich. Also es ist wirklich, ich will es allen zeigen und das sieht man bei ihm und es macht einfach Spaß. Das Play geht los, das Snap kommt und du musst schon auf Claypool gucken, weil du weißt, der wird jetzt irgendwas Verrücktes versuchen, um diesen Ball anspielbar zu sein und das macht Spaß und das ist ein Rookie und das ist einfach etwas, was man auf jeden Fall herausstellen muss. Für mich vielleicht sogar bisher der überzeugendste Rookie überhaupt. Also finde ich, also von dem ich am wenigsten erwartet hätte, dass er so krass reinhaut. Chase Claypool, ich bin ein kleiner Fanboy geworden.
Bist du?
Ja. Ja, finde ich gerne zu.
Finde ich gut.
Zurück zur Frage von, ich glaube, war das Thomas aus Halle noch, glaube ich? Steelers stehen 5-0. Ja, wir reden nicht über die Playoffs, aber ich meine, das Spiel hat schon gezeigt, dass sie schon eine Schippe stärker sind als die Browns. Also auch wenn die einen schlechten Tag hatten, selbst wenn die einen guten Tag gehabt hätten, Carsten, die Steelers waren schon krass dominant.
Ja, und um Claypool nochmal zu beenden, das ist so ein bisschen, die Amerikaner haben es gestern einmal kurz eingeblendet. Das ist natürlich schon so, als wenn du, weiß ich nicht, Grisou, ich möchte mal ein Feuerwehrmann, der kleine Drache, vergleichst irgendwie mit den Drachen auf Game of Thrones. Also da muss noch ein bisschen was passieren, da muss noch ein bisschen Werdegang werden, aber von der körperlichen Grundvoraussetzung 6'4", 238, also 238 Pfund bei 6'4", das ist 1,95, das ist mal eine richtig ordentliche Größe. Wenn du dir vorstellst, der macht noch die Arme lang, dann kratzt der aber immer wirklich in der Regenrinne die Blätter raus ohne eine Leiter. Das ist schon genau die richtige Größe. Glücksgriff, absoluter Glücksgriff und der wird auch garantiert nicht nur den Steelers-Fans, Grüße an Ben, Grüße heißt ja nicht, Props gehen raus an Ben, habe ich ja von Mike gelernt, Props, die werden daran auch richtig Spaß haben und die werden vor allem auch an ihrer Defense richtig Spaß haben, also 4-6, es wurde ja schon gerechnet, ja und kommen die dahin, wo die Bears damals waren und bla 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 und Sack-Record. Mal abwarten, Freunde, ne? Also das damals war schon, das war schon ein Abrissunternehmen. Das hier war jetzt 4 Stück. Ja, hätten 2, 3 mehr sein müssen, um diesen Rekord irgendwie tatsächlich zu brechen. Aber ihr seid auf einem richtig geilen Weg. Und alle Steelers-Fans da draußen, Steel Curtain 2.0 kann man jetzt langsam aber sicher mal behaupten, denn das, was Watt und Konsorten da abliefern, ist einfach mal richtig geiler Football. Also und für jeden Freund des Gepflegten, es gibt von Cobb Football, kann ich die nächste Woche nur empfehlen, weil jetzt langsam aber sicher müssen die Steelers ja immer weitermachen und vor allem auch in den nächsten Wochen Gas geben. Also jetzt waren die Browns dran, ja, jetzt kommen die Titans, holla die Waldfee, danach die Ravens und dann die Cowboys. Also die nächsten zwei Wochen lebst du, glaube ich, tatsächlich massiv von deiner Defense, speziell gegen die Ravens. Da habe ich richtig Bock drauf. Also die nächsten zwei Wochen bin ich tatsächlich mal Steelers-Fan jetzt.
Das Duell der Ungeschlagenen, dann Titans gegen Steelers. Ich will auch eine Nachricht an alle Browns-Fans da draußen schicken, weil die dürfen jetzt nicht wieder verzagen und sagen, oh, scheiße, alles kacke. Das kann passieren. Die Steelers daheim, ultra stark. Ihr hattet Probleme, ihr hattet auch angeschlagene Spieler. Die Browns stehen 4-2. Sie haben echt eine starke Division dieses Jahr, in der sie bestehen müssen. Aber ich bleibe dabei, ein gutes Team. Es wird natürlich sehr, sehr schwer gegen die Ravens und Steelers da mitzuhalten, aber man sollte, das Fußballspruch, von Spiel zu Spiel schauen.
Ja. Klingt doof, ist aber so. Das Spiel dauert 90 Minuten, aber bei uns nicht, sondern vier Viertel, also genau eine Stunde.
Du führst im Tippspiel 2-1 durch deinen Steelers-Tipp, weil ich auf Remis gesetzt habe, ich Dulli.
Du bist doch kein Dulli, hör doch auf, Dulli sowas zu sagen.
So, nächste Partie, komm.
Bengals gegen Colts. Mache ich kurz. Hätte ich nie gedacht, dass die Bengals so gut mithalten. Der Kicker der Bengals, die alte Flachzange, den würde ich rausschmeißen. Den würde ich echt rausschmeißen. Also überleg mal, die Bengals stehen jetzt 1-4-1. Die könnten um Längen besser dastehen, wenn sie einen ordentlichen Kicker hätten.
Randy Bullock ist gemeint. Ja, Grüße von Carsten Spengemann aus Deutschland.
Klingt wie Sandra Bullock. Also ja, wegen vielleicht ist das, hat sie sich als Mann verkleidet und kickt jetzt. Aber das war nix. Aber Burrow gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, 313 Yards, ja, eine Interception, ja, gut. Der hat aber auch irgendwie da vorne eine O-Line, die sieht aus wie ein Stück Gouda, also da sind ein paar kleine Löcher drin und die werden massiv benutzt. Und wir haben immer noch bei den Colts eine extrem gute Defense. Auf der anderen Seite, Philip Rivers, der alte Mann hat noch Bums im Arm, auch wenn er eine Interception geworfen hat. Ja, aber 371 Yards, 3 Touchdowns, 105er Quarterback-Rating, kann man mal machen an so einem Sonntagnachmittag.
Hat er gegen die Bengals Defense richtig gut gemacht, vor allem im ersten Viertel. Also es sah echt lange danach aus, dass die Bengals das sicher gewinnen werden. Es stand ja 21-0. Grüße gehen an Sleeping Dogma auf Twitter, der uns verlinkt hat mit: Ah, ihr Experten, seht ihr, die Bengals machen Shootout gegen die Colts. Das Spiel immer bis zum Ende gucken, mein Freund.
Da hat Mike eben gesagt, das Spiel dauert 90 Minuten.
Nicht ganz,
aka vier Viertel.
Bis zum Ende schauen auf jeden Fall. Was die Colts gut gemacht haben, ist auf jeden Fall auch das Laufspiel unterbunden der Bengals. Also Joe Mixon sah tatsächlich mal nicht so gut aus. Aber sie haben trotzdem 27 Punkte gegen die Bengals kassiert und sie waren davor statistisch die beste Defense der Liga. Man muss aber vielleicht drüber reden, ob das vielleicht auch den stärksten Gegnern der Liga geschuldet ist. Also ja, die Defense ist gut. Ich glaube aber nicht, dass sie die beste der Liga ist, auch wenn sie vor einer Woche noch die besten Stats hatte. Also ich glaube, wenn man das mit den Steelers oder so vergleicht, ist das nochmal ein kleiner Unterschied. Für die Bengals tut es mir leid, weil es halt wieder eine knappe Niederlage ist. Ich würde auch Joe Burrow, auch wenn er keinen Touchdown geworfen hat, da nichts vorwerfen wollen. Der wird am meisten gesackt in der ganzen Liga, kriegt dauernd irgendeinen Hit mit. Also das ist echt nicht einfach für den. Bisschen bitter für Cincinnati, weil sie hätten da echt das Spiel gewinnen können, kassieren halt im zweiten Viertel 21 Punkte. Das tut weh.
Mike hat mal wieder völlig recht. Ich bin heute nur am Liebe geben. Das wird super. Also Jacksonville. Erster Gegner, dann Minnesota, dann die Jets, dann die Bears und das war's.
Ihr wisst schon,
dieses ewige Hin- und Her-Spiel. Da kannst du natürlich als Defense nur gut aussehen. Aber jetzt gab es gegen die Bengals tatsächlich ein bisschen an Latz. Aber ich finde, und das finde ich bemerkenswert an Teams, wenn sie so weit hinten liegen, dass sie dann tatsächlich zurückkommen. Und da muss ich für die Colts und für die komplette Offense der Colts einfach mal eine Lanze brechen. Hat mir Spaß gemacht. So, jetzt apropos zum nächsten Spiel.
Erst noch.
Ja.
Wir kriegen beide einen Punkt. Wir haben beide auf die Colts gesetzt. Ich frage ein, es steht 3-2 für dich. Jetzt so. Gerne.
Gestern war ein Spiel und Roman und ich haben im Studio gelacht und darüber geht jetzt die nächste Sprachnachricht. Und ich glaube, Mike hat dasselbe gedacht und ich beantworte die Frage jetzt schon vorab, aber hört erstmal hin.
Moin Singer, der Jan hier. Ich weiß, wenn ihr die Nachricht hört, ist das Spiel vorbei und meine Frage ist beantwortet, aber jetzt ist gerade Halbzeit. Die Falcons führen 20-0 in Minnesota. Wenn ich euch jetzt in diesem Moment fragen würde, vergeigen Sie es noch?
Ja, würde ich dir sagen, habe ich auch gestern gesagt, weil wir haben alle im Studio gelacht und haben gesagt, ja, das verkacken Sie. Ja, Sie verkacken es noch. Ja, Sie verkacken es noch. Wie, die haben gewonnen. Das war ungefähr mein Tenor und das war auch Romans Tenor und es war auch Ickes Tenor. Wir haben sehr gelacht.
Erstens, Justin Jefferson, geile Katze, muss man kurz mal sagen. Der ist auch einer der besten Receiver dieses Jahr. Geiler Typ. Zweitens, Dalvin Cook ist weg. Das tut weh. Ja, ist ausgefallen für das Spiel, hat man gemerkt, das Laufspiel insgesamt 32 Yards war nicht vorhanden. Hat bedeutet, dass Kirk Cousins noch ein bisschen mehr werfen musste tatsächlich gegen eine ja auch angeschlagene Defense der Falcons. Aber wieder drei Touchdown-Pässe, aber auch drei Interceptions. Das ist dann einfach zu viel. Und er selber hat eine ziemlich krasse Aussage gesagt nach dem Spiel. Er selber hat gesagt, wenn ich mit den Interceptions so weitermache, werde ich diese Saison nicht als Quarterback beenden von den Vikings. Also auch das.
Das ist ein Hilferuf. Das ist wieder wie bei Britney Spears. Das ist ein Hilferuf.
Ja. Also weg. Nicht nur wir fahren mit dem Bus drüber, sondern er selber. Und das finde ich, also nicht sympathisch, aber das finde ich ehrlich, weil das ist einfach nicht das, wofür er bezahlt wird, die Leistung, die er da bringt. Ja. Wenn er auch ein paar Spieler, also ja, ein Cook hat gefehlt, aber trotzdem gibt es ja noch genügend Spieler bei den Vikings, die liefern können. Vor allem gegen die 0-5, jetzt 1-5 Falcons. Und da der Sprung rüber nach Atlanta, Matt Ryan, endlich mal wieder ein starkes Spiel gemacht, 4 Touchdown-Bälle, keine.
Und ey, was für ein geiler Move. Also es war im dritten Viertel, glaube ich, also 2:08 waren noch auf der Uhr. 4. und 3. Also nochmal, ne, wir reden hier von Brady kann nicht zählen, 4. und 3. Also 4. Versuch, der weiß, es geht um alles. Entscheide sich, ich laufe und weiß natürlich genau, wo ist die Line of Scrimmage. Bis dahin dürfte ich laufen. Und im vollen Lauf bremst er ab, läuft 2 Schritte zurück, weiß, er kriegt jetzt einen verpult und lobt den Ball rüber auf Julio Jones. Ich habe das so abgefeiert. Ich habe so gelacht, weil ich gedacht habe, das hat er nicht gemacht. Doch, er hat's gemacht. Also Matt Ryan ist wieder da.
War ein geiles Play. Julio Jones auch wieder da. Also zumindest war er kurz wieder da, ist er dann humpelnd vom Platz gegangen leider. Aber auch er mit einem Megaspiel. Also das waren so ein bisschen die Falcons endlich wieder, die man so ein bisschen vermisst hat. Und auch da halt die Frage, also kommt das alles nur durch den Coach oder?
Aber ganz kurz, bevor du jetzt irgendwelche, er ist humpelnd vom Platz gegangen, aber ich habe mir das Video in voller Länge angeguckt. Er wollte kurz mal nur seinen Coach verarschen. Also er hat sich sozusagen eingehängt bei seinem Physio. Also bei seinem.
Ich habe auch nur die Szene gesehen. War das ein Scherz für ihn?
Das war ein Scherz. Das war ein Scherz.
Ist das doch nicht in der aktuellen Phase. Ist
ja,
das
es war lustig, großartig. Du verarschst nicht. Ey, das Gesicht, und das meine ich echt ernst. Also den ganzen Mitarbeitern der Falcons ist alles aus dem Gesicht gefallen. Er hat das ja, so geil, also der hätte von mir einen Oscar gekriegt. Und die Journalistin neben ihm fragt ihn auch, ja, und schmerzt es doll? Und er guckt sie an, fängt an zu lachen, macht sich komplett gerade, also aus dieser hängenden Position beim Physio raus und fängt an zu tanzen und geht. Ja, der Mann hat Humor, ich mag das.
Naja, wenn man einmal in 6 Spielen gewinnt, kann man das auch machen.
Ja, komm, nun lass ihn nochmal, das war jetzt ein geiler Moment, der hat auch ein geiles Spiel gemacht.
Hat er auf jeden Fall. Und AJ Terrell, auch ein Rookie, hat auch ein geiles Spiel gemacht mit einer ziemlich geilen Interception gegen Cousins. Also auch den würde ich gerne in der Defense der Falcons mal hervorheben wollen. Das war ein gutes Spiel der Falcons gegen nicht so gute Vikings, aber auch das musste er erstmal gewinnen. Und ich erinnere mich an die ganzen Vikings-Fans vor der Saison, ne?
Ja, Super Bowl. Weg
und so und ist egal, wir sind trotzdem geil. Die stehen 1-5-0-3 zu Hause.
Ja.
Wir haben auch beide auf die Vikings gesetzt. Wir haben auch beide gesagt, das wird ein enges Spiel. Die Falcons sollte man da nicht unterschätzen, aber das war dann doch deutlich. Also Kirk Cousins in der ersten Halbzeit keinen einzigen Punkt aufs Board. Ja. Das ist wenig.
Ja. Dann kommen wir zum Spiel. Das war tatsächlich eng. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. 2019 ging es aus. Da war die Welt noch in Ordnung. Das war noch ein schönes Jahr. 2019 gewinnen die Giants. Also die, wir haben bis jetzt noch nicht gewonnen, Giants, gegen die Washington, aka Redskins, Football-Team-Typen. Und Kyle Allen, also der ehemalige Carolina Panthers Quarterback, ist hier jetzt mit seinem neuen Coach, ist er jetzt sozusagen das, was er bei seinem alten Coach war, nämlich Starting Quarterback. Also bei What the Fucks. Und auf der anderen Seite Daniel Jones, der ist tatsächlich auch selber gelaufen. 7 Mal für 74 Yards. Und um die ganze Geschichte kurz zu machen, die Giants haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Damit ist das letzte Team aus New York, was noch keinen Sieg hat, die Jets, Kelce Priest.
Ja, ich möchte kurz bei Danny Dimes, also einen schönen Ball hat er tatsächlich geworfen. Ich glaube, es war auf Darius Slayton, das war echt ein starker Touchdown. Aber er hat fast mehr Rushing Yards als Passing Yards. Also, das wird langsam, also fast im Sinne von
74. Ja, aber ich zitiere Mike Stiefelhagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, also das ist zwar gesprungen, ist auch in die Kante geknallt, aber ist irgendwie rübergekommen. Aber egal. Sie haben den ersten Sieg, wir haben es auch beide predicted. Also wir haben beide gesagt, die Giants gewinnen. Es gab ja Kommentare auf Twitter, ich hätte niemals gedacht, dass die Giants gewinnen. Doch, man muss aber sagen, es war echt ultra knapp. Also Spiel 2019, Washington kam nochmal ran und eine mutige Entscheidung von Ron Rivera war dann eben auf die Two-Point-Conversion zu gehen, statt ein PAT zu nehmen. Und
Riverboat Ron, da gambelt er wieder, geiler Typ.
Ja, ich, also ich glaube sogar, dass das Play funktioniert hätte, wenn Kyle Allen da nicht so zögerlich gewesen wäre. Also wenn ihr es euch nicht gesehen habt, am besten nochmal angucken. Er kriegt den Ball und hat echt viel Zeit. Er hätte selber laufen können, er hätte werfen können und er hat so beides in einem gemacht. So ein bisschen gelaufen, geguckt, wieder gelaufen, geguckt.
Also so wie Matt Ryan, nur falsch.
Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, das war ein bisschen zu viel Druck für Kyle Allen vielleicht. Es wäre ein Play, oder es war ein Play, was auch hätte funktionieren können, dann wäre es natürlich mega gewesen. Ich fand auf jeden Fall Ron Rivera danach sehr sympathisch, wie er sagt, ich spiele, um Footballspiele, um Footballspiel zu gewinnen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein Spiel zu gewinnen, dann nehme ich diese Möglichkeit. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Das ist die Moral, die ich hier vorleben möchte. Das habe ich so gelernt und das bleibt auch so. Finde ich eine geile Aussage. Ich finde es auch spannend zu sehen, dass sie da auf die Two-Point gehen. Es gibt, glaube ich, viele, die das PAT genommen hätten. Und ja, im Endeffekt, die Giants mit dem ersten Sieg.
Ja. Glückwunsch. Nächstes Spiel. Ein auch sehr knappes Spiel. 2 Punkte Differenz. Und zwar haben wir beide auf den Sieger getippt. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Für mich ist es allerdings eher eine Überraschung, dass das Team, was verloren hat, tatsächlich nur 2 Punkte Differenz hatte. Und zwar Battle of the Birds, also die Edgar Allan Poe Gedächtnis Ravens gegen die Eagles, deren Saison momentan im Po ist. Und da sind wir wieder bei Edgar Allan Poe. Also das ist tatsächlich ein Horrorroman, was sie da abspielen. Aber 30-28 ging die Partie aus. Carson Wentz ist für mich momentan so ein bisschen so, ja, wenn du ein Quarterback bei Wish bestellst, kriegst du halt Carson Wentz. Das war nix. Also das geht, ja, am Ende war es wieder gut. Fangen wir aber mal das Spiel von vorne an. Also im ersten Viertel, du hast gute Defender, definitiv. Die sind auch in der NFL gelandet, also die haben am College schon ihr Handwerk gelernt. Aber gegen Jackson, da ist alles, da musst du alles neu lernen. Der Bengel läuft nach außen. So, also der entscheidet sich einfach mal. First and goal. So, 8 Minuten auf der Uhr, erstes Viertel ist gerade um, du bist im Spiel angekommen. Ja, weißt du was, ich lauf doch einfach mal nach außen. So, jetzt entscheiden sich 2 Defense-Spieler der Eagles. Ah, warte mal, ich mach mal den Weg zu. Oh, den tackle ich. Du tackelst den nicht. Vertrau mir, den tackelst du nicht, Open Field. Und wenn er dir dann auch noch den Ball unter der Achselhöhle durchzimmert mit so einem Sidearm-Throw, dann bist du der Depp der Nation. Und wenn das Ding dann auch noch ankommt zum Touchdown, dann bist du erst recht der Depp der Nation. Und das ist einfach unfair. Also ich finde, Lamar Jackson teilweise, das wirkt so wie auf dem Schulhof Football spielen, Spaß haben. Du läufst einfach, lauf dich frei, ich spiele dem Ball zu. So wirkt es und das macht einfach Spaß. Also da, ich habe Spaß dran.
Durch unseren Ravens-Tipp steht es 5-4 im Tippspiel für dich. Ich würde noch ganz kurz sagen wollen, dass ich Jackson im Laufspiel auch wieder überragend fand. Also seine Touchdown-Lauf war ultra. Im Passspiel, finde ich, fällt er so ein bisschen alte Gefilde zurück, weil er eben nicht mehr die ganz großen Bälle wirft. Also 186 Yards ist auch nicht so viel tatsächlich gegen die Eagles. Da erwarte ich bei einem Lamar Jackson einfach jetzt gewissermaßen ein bisschen mehr gegen eine doch sehr angezählte Eagles-Mannschaft. Man muss doch mal, also sie haben gewonnen, sie haben mit 2 Punkten gewonnen, sie haben das letzte Viertel echt, da wurde es echt nochmal knapp. Das würde ich sehr, sehr kritisch sehen. Und ich wehre mich in dem Spiel tatsächlich gegen die Aussage, wenn du einen Quarterback auf Wish bestellst, da kommt Carson Wentz hervor. Die erste Halbzeit tat mir Carson Wentz unfassbar leid. Da gab es Würfe von ihm, die waren on point und die Dullis da vorne haben die Dinger nicht gefangen. Das war so schlimm zu sehen. Der Ball geht auf den Spieler und er fängt den Ball nicht. Also er hat im Endeffekt eine Rating von 84,7. Das ist Schmutz, das ist schlecht, das ist nicht gut. Er hat nur 21 von 40 Bälle angebracht und da waren auch ein paar nicht so gute Bälle bei, aber ich glaube, selbst wenn du Carson Wentz nicht stehen hättest, ja, sondern einen anderen Quarterback, du verlierst das Spiel auch. Wenn deine Typen die Bälle nicht fängen und du irgendwann verrückte Sachen probieren musst, geht dein Rating auch nach unten. Ja, er spielt keine gute Saison. Er ist auf keinen Fall für mich der alleine schuld ist, weil er auch Plays hat, vor allem läuferische Plays, wo er es echt immer rausreißt. Ich erinnere auch an die Overtime vor ein paar Wochen, die wäre auch nicht passiert, wenn er nicht den letzten Lauf da macht. Also Carson Wentz tut mir mega leid. Ich finde, er spielt auch nicht überragend, aber das ist einfach in diesem kompletten System der Eagles stimmt es einfach gerade nicht. Und,
ich wollte doch nur mal irgendwie ein bisschen
Po. Ist ja okay, also ich möchte auch mal, ich bin ja dabei, den Bus rauszuholen, ich fahre auch gerne drüber, ja.
Oh, aber ich bin auch jemand, wirklich, der... Jetzt hat er wie so ein Schülerlotse Carson Wentz vor dem Bus weggerissen.
Ja, ab und zu muss man auch mal wen retten. Nächste Woche, wenn er scheiße spielt, sitze ich wieder nebendran bei dir oder sitze sogar am Steuer, mir egal, aber...
Hup.
Mit 2 Punkten, mit der Truppe gegen die Ravens zu verlieren, 28 Punkte, 22 im letzten Viertel zu erzielen, das war schon keine schlechte Leistung, Carson Wentz, auch wenn ein paar schlechte Bälle dabei waren, aber da waren auch, also, bitte schaut euch an, das tut mir so leid, er wirft den Ball so gut, es war so ein gutes Play und der Receiver, keine Lust.
Was ich aber nochmal, also es gibt 2 Sachen, die mir in diesem Spiel aufgefallen sind, die man als, ja, eine Sache muss man einfach so hinnehmen als Eagles-Fan, wie sie ist, also eure O-Line ist scheiße, So. Also Carson Wentz sah so ein bisschen aus, als wenn du eine Maus in Piranha-Becken wirfst.
Aber auch komplett verletzt.
Von rechts, von links, von oben, von unten.
Die kamen alle. Da spielt ja mittlerweile auch noch irgendwer. Also ich glaube, Kelce ist der einzige Starter. Das ist ja auch so ein Ding. Die Eagles haben ja auch nicht nur Probleme in ihrer Leistung, sondern es fehlen sehr viele Spieler. Es wird kein einfaches Jahr. Und das ist natürlich umso bitterer, wenn du gegen die Ravens dann nur mit 2 Punkten verlierst. Wie gesagt, Lamar Jackson hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich erwarte im Passspiel von ihm nach wie vor dann mehr in so Spielen gegen so Mannschaften. Aber im Endeffekt sind wir gewonnen, ist egal. Also ob du mit 2 Punkten gewinnst oder 10, ist dann auch egal.
Aber was ich am Ende sehr, sehr schön fand, ja, ein Fumble ist nicht schön, aber Fumble direkt vor der Endzone und die Belohnung für seine wirklich großartige Blockarbeit war tatsächlich vom Vorblocker. Der blockt und blockt und blockt und blockt und direkt vor der Endzone, bam, geht der Ball runter. Und er steht, warte mal, der wollte in die Endzone, dann nehme ich ihn. So, also ihr seht, wenn ihr Football spielt, teamintern, immer mitarbeiten bis zum Abpfiff, bis der Schiedsrichter das Ding totpfeift, wird geblockt und gemacht und getan, weil gegebenenfalls rollt der Ball tatsächlich euch mal in die Hände und direkt in die Endzone. Also so geschehen bei den Eagles. Die Eagles haben verloren, wir haben beide auf die Ravens getippt. Insofern kriegen wir beide einen Punkt.
So, jetzt hör auf mich zu verschonen. Ich treibe das Spiel jetzt einmal voran. Können wir bitte über Denver und New England reden?
Ja.
Na. Also so. Wir haben gegen einen Kicker verloren. Kann man glaube ich sagen. Also anders war nicht. Drew Lock hat nicht einen Touchdown-Pass geworfen, es gab nicht einen Touchdown-Lauf, es gab nichts, außer ein Brent McManus mit 6 Field Goals und das reicht eben, um 18 Punkte zu erzielen und wenn du selber nur 12 machst, verlierst du völlig verdient gegen Denver.
Ja.
Also, Alter, war das schlecht. Das
wichtige Information zu diesem Spiel, New England, also die Patriots, haben nicht einen Punt Return. Nicht einen einzigen Punt-Return, ja. Und die Denver Broncos auch nicht. Also, es war sehr zäh, das Spiel. Auf jeden Fall ist Cam Newton wieder da, gleich mit der Interception, kann man mal machen. Und zwar nicht auf den Cornerback, nicht auf den Safety, nicht auf den Linebacker. Such dir einfach den schwersten aus auf dem Feld und der kriegt den Ball. So lief das ungefähr. Getippter Ball und schon hatte das große, dicke Männchen aus der D-Line den Ball.
Das war das schlechteste Saisonspiel, glaube ich. Also was ich jetzt wirklich über große Teile gesehen habe, das war das schlechteste Spiel von, also 2 guten Defenses, aber die Offense der Broncos war halt nichts. Da fehlen auch viele Spieler, ja. Also wenn Tim Patrick der Spieler ist mit den meisten Yards, weiß er Bescheid. Drew Lock hatte keinen einfachen Job, aber auch er selber. 2 Interceptions, Rating von 34,9. Auf der anderen Seite Cam Newton, so ein schlechtes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob die auf der Corona-Liste sitzen, ihn aus dem Tritt gebracht hat oder sonst irgendwas.
Der hatte wieder zu viel Zeit, sich mit seinem Hutmacher und seinem Schneider auseinanderzusetzen. Der muss
der nächste O-Liner verletzt. Also bei den Patriots ist mittlerweile auch echt die Personaldecke ein bisschen dünn und dann kommen so Spiele rum. Aber du kannst, also gab's das, also wann war das letzte Mal, dass du ein Spiel verloren hast, wo nur der Kicker getroffen hat?
Das passiert leider relativ oft. Insofern, lass uns 2 Sachen noch abhaken und dann möchtest du zuerst Rex Ryan oder möchtest du zuerst Cam Newton selbst?
Ich möchte erst Cam.
Okay, also Cam Newton sagt ganz deutlich, es ist noch kein Grund, den Panikknopf zu drücken. Da geht noch einiges. Das war ein Spiel von ihm, war scheiße. Das Team an sich hat nicht rund gespielt und so weiter und so fort. Und er verspricht einen Turnaround. So, das war das eine. Und jetzt kommen wir zu Rex Ryan. Also ihr wisst schon, der Rex Ryan, der Sohn von, das ist so ein bisschen wie Ralf Schumacher und Michael Schumacher.
Oha, jetzt kommt ein Vergleich.
Ja, pass auf. Also Buddy Ryan, also eine Vollcoaching-Legende. Also Buddy Ryan, alles gewonnen, geile Defense. Unter anderem die berühmte Chicago Bears, es gibt aufs Maul-Defense kreiert. Und jetzt hat er also 2 Söhne. Und der eine davon ist Rex Ryan. Der war selber mal Trainer bei den, festhalten, Jets. Und der ist jetzt nicht mehr Trainer. Das macht der jetzt nicht, weil er aufgrund von nur 10 Fingern, die er hat und schon 10 Ringe und keinen Platz mehr für den nächsten Super Bowl-Ring, einfach mal sagt, ich höre jetzt auf, wenn es am schönsten ist. Nein, der ja, also hat jetzt nicht so viele Erfolge. War okay, Rex Ryan, aber halt nie so, dass ich sage, ja, du bist also in derselben Kategorie wie Bill Belichick, Bill Walsh und Konsorten. Aber dieser junge Mann regt sich regelmäßig über NFL-Spiele auf und regt sich vor allem über, wie soll ich sagen, Trainersituationen auf. Ich glaube, der ist ganz, also er war auch Trainer bei den Bills. So, und brechen wir es jetzt mal runter. Er ist tatsächlich Super Bowl Champion geworden, aber eben nicht als Head Coach, sondern als Assistant Coach, damals mit den Ravens gegen die Giants. So, und jetzt sitzt dieser junge Mann und sitzt in jedem Interview und erzählt jetzt Folgendes. Also ich weiß nicht, ich bin, dass ich jetzt der Patriots Pressesprecher bin, das haben wir in den letzten Folgen schon gemerkt. Aber tut mir einfach mal, also ganz ehrlich, lieber Mr. Ryan, Bill Belichick, also wenn hier einer Bus fährt und wenn einer den Bus rausholt, dann sind wir beide das. Aber einer, der definitiv immer eine grüne Fußgängerampel hat bei mir, ist Bill Belichick. Und wenn jetzt ein Rex Ryan anfängt, Bill Belichick im Interview vom Bus zu werfen, dass die Offense nicht funktioniert und dass Cam Newton eine Fehlentscheidung war und. Digga, echt jetzt?
Also Fehlentscheidungen, also Alternativen gab es jetzt auch nicht super viele, ehrlicherweise. Fehlentscheidungen will ich auch nicht sagen. Ich will auch nicht den Panikknopf drücken. Ich will einfach nur sagen, es war ein scheiß Spiel. Und wenn es ein scheiß Spiel war, Cam und Co., dann war das eben so. Dass die Patriots ein schwieriges Jahr vor sich haben, ist oder dürfte eigentlich den meisten klar sein. Wir haben in unserer Prediction auch gesagt, das wird ein Kampf um den zweiten Platz mit den Dolphins. Ich habe sogar in meiner Prediction, glaube ich, die Dolphins, punktgleich am Ende mit den Patriots. Also es wird ein enges Ding. Da gibt es eben so Spiele. Gegen die Broncos hätte ich auch keine Niederlage erwartet. Da ist meine Serie mit den richtigen Tipps bei den Pats jetzt auch zerrissen. Ja. Aber passiert eben. Also es gibt eben auch mal Tage, wo es nicht läuft. Und das war absolut einer gegen die Denver Broncos. Und für die wiederum ein wichtiger Sieg. Also das war auch erst der zweite Sieg für Denver.
So, also der D-Line-Coach der Baltimore Ravens, der damals tatsächlich einen Super Bowl gewinnen konnte und jetzt seit 2016 nicht mehr Head Coach ist, urteilt über einen anderen Headcoach. Und ich finde, das, was Bill Belichick aus den ganzen Opt-out-Spielern und gemacht hat, also was er aus der Situation macht, ist gut. Punkt.
Finde ich gut, dass du das ansprichst, ja.
Ja, du, ganz ehrlich, also du warst Headcoach bei den Jets und du warst Headcoach bei den Bills. So, war jetzt nicht so geil. Und du setzt dich jetzt hin und versuchst da irgendwie auf Teufel komm raus den Bus rauszuholen. Wenn jemand freiwillig in Anführungsstrichen auf dem Bordstein steht und schon wackelt und wartet, dass Carsten und Mike mit dem Bus kommen, dann ist das was eine. Aber wenn jemand irgendwie auf Teufel komm raus jemanden knebelt, ja, mit Chloroform außer Gefecht setzt, um einen Bus zu holen, dann ist das überflüssig. So, Punkt. Also, ich glaube, ich werde zum Bill Belichick-Fanboy. Ich glaube, ich schneide jetzt bei allen meinen Hoodies auch die Ärmel ab.
Okay, nächstes Spiel?
Ja.
Vielleicht die Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Auch das ein Spiel erst in der Overtime, was entschieden wurde.
Geiles Spiel. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch bitte das Ding Real Life an. Das ist ein geiles Spiel. Es macht richtig Spaß.
Du bist mit den Titans gegangen, ich mit den Texans. Das heißt, der nächste Punkt für dich. Dadurch führst du 6-4. Muss aber sagen, es war echt ein enges Ding. Also ich glaube, das erste Spiel der Geschichte, wo ein Quarterback über 300 Yards wirft und ein Running Back über 200 läuft. Also gemeint sind Tannehill und Derrick Henry. Das war eine Monstervorstellung, vor allem von Derrick Henry. Ein Power-Akt zum Schluss, wie die Titans dann nochmal brilliert haben in der Overtime. Ich möchte eine verrückte These aufstellen und wissen, was du dazu sagst.
Ja.
Wenn Bill O'Brien früher gegangen wäre oder es einen anderen Coach gegeben hätte oder den, der jetzt da ist, würden die Texans besser dastehen als 1-5, weil das war ein starkes Spiel der Texans, was sie bitter verloren haben gegen ein Team, was bisher ungeschlagen ist in der NFL.
Herzlich willkommen zu Carstens Konjunktivanalyse. Gerne. Was wäre, wenn? Ja, können wir nicht, also ist Quatsch. Also 36 Punkte musst du auch erstmal gegen bärenstarke Titans machen. 212 Yards, du hast es gerade gesagt, zieh aber mal 94 Yards ab. Also er ist jetzt nicht jedes Mal 10, 12 Yards gelaufen, sondern einmal 94 Yards und das war ein Megalauf von Sir Stiffarm. A.K.A. King der Henry. Speedster. Also ich finde, für so ein großes Menschenkind, solche Geschwindigkeit, das ist nicht fair. Das macht auch keinen Spaß. Also wenn du Defense spielst. Tannehill hat mir sehr, sehr gut gefallen. 30 von 41, 4 Touchdowns, eine Interception. Und er hat sich vor allem auch durch Druck, der kam, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf der anderen Seite Deshaun Watson, auch 4 Touchdowns. Geiles Spiel. Also wenn ihr die Zeit habt, beim Game Pass zum Beispiel, guckt euch die Zusammenfassung in 40 Minuten an. Das ist ein bisschen wie 2 Red Bull trinken und dazu noch eine Packung Traubenzucker. Es ist bzzz und das Spiel ist um. Es ist unglaublich.
Aber es ist auch strange, dass plötzlich der Coach weg ist und sie so aufspielen. Also ich verstehe echt nicht, warum die Texans vorher so Probleme hatten. Wenn die so von Anfang an gespielt hätten, würden sie jetzt nicht 1-5 stehen. Ich bin echt gespannt, wie die nächsten Wochen bei denen laufen, weil ich glaube, das ist kein schlechtes Team. Die sind besser als 1-5 und die Titans 5-0. Auch da, Tannehill hatte eine Interception, einen Fumble, aber 4 Touchdown-Pässe, ein Rating von 122,4. Also der spielt wie letzte Woche ein ziemlich gutes Quarterback-Spiel. Und da muss man mittlerweile auch sagen, es ist vielleicht kein reiner Game-Manager wie ein Jimmy G oder ein Jared Goff, wenn der so Woche für Woche spielt.
Jimmy G hat er jetzt schon vom Bus geworfen, indirekt. Ja, geiler Typ.
Also, heute ist mal so drauf. Nee, wenn Garoppolo so liefert, wie er liefert, dann muss man das aber so benennen. So. Ryan Tannehill liefert aktuell anders. Man muss ja immer mit dem Trend gehen und der Trend ist für mich ganz klar. Tannehill vor ein, zwei Jahren ein verlorener Quarterback in der NFL, der zum Backup degradiert wurde und jetzt ein Quarterback bei einem echt guten Team, was weit kommen kann, letztes Jahr überrascht hat und jetzt liefert er selber nicht nur das Team, sondern er selber liefert die Stats und das muss man dann auch mal loben.
So, also wir können nicht nur mit dem Bus grobe Kellen austeilen, sondern wir können auch ganz liebevoll übers Haupthaar streichen und sagen, Ryan, das hast du sehr, sehr gut gemacht. So, wer es nicht so gut gemacht hat, apropos Haupthaar, apropos Haare im Gesicht, Gardner Minshew. Gardner Minshew ist ein bisschen auf verlorenem Posten. Und meine Liebe zu dir, Gardner, die reißt nicht ab. 25 von 44, 243 Yards, mach dir keine Sorgen. Ich habe immer noch innerlich meinen Pornoschnorris über der Lippe, habe immer noch eine abgeschnittene Right Said Fred Gedächtnis Shorts an aus Jeans und habe immer noch bunte 70er Jahre Pornohemden an. Innerlich bin ich immer noch dein größter Fan. Nach außen muss ich jetzt aber sagen, Diggi, echt jetzt? Echt jetzt? Ich tippe jede Woche auf dich, weil ich einfach, ich habe zu oft Helden aus der zweiten Reihe gesehen. Ich habe zu oft gesagt, es kann funktionieren. Die Indianer von Cleveland, das hat auch funktioniert. Wild Thing, Ricky Vaughn, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn der Song Wild Thing angeht und dieses Tor aufgeht und Charlie Sheen mit der schwarzen Ray-Ban Wayfarer mit den Totenköpfen rauskommt. Kriege ich immer noch Gänsehaut. Aber du machst nichts draus. 34 zu 16 gegen die Denver, gegen die Detroit Lions zu verlieren. Diggi, das ist nicht schön. Das ist nicht cool.
Beziehungsstreit, ja, ja. Er kam
wir haben Beziehungsstreit. Spiel.
Was aber auch daran lag, dass die Lions Defense gut gespielt hat. Also ich möchte wieder meinen Liebling hier erwähnen. Jeff Okuda hat ein starkes Spiel gemacht. Wir haben vorher gesagt, wenn Matt Patricia das Spiel auch noch verlieren sollte, dann wird es für ihn auch echt dünn. Ich glaube, der hört uns. Erstmal
ja, der ist Pille-Fan. Der ist Pille-Fan. Ja.
Oh shit, die haben gesagt, wenn ich verliere, bin ich weg, muss ich erstmal gewinnen. Matt Stafford hat einen krassen Pass geliefert. Ich glaube, den habt ihr bestimmt bei Social Media schon gesehen. Das war Patrick Mahomes-like. Mit einem Effet, möchte ich schon fast sagen, wie er diesen Ball geworfen
hat. Aber auch so ein bisschen durch die Achselhöhle des Verteidigers zum Ziel gebracht.
Also es war echt wie einstudiert. Leider ansonsten kein so krasses Spiel gemacht. Das war eine schöne Szene, aber ansonsten war Stafford jetzt auch nicht überragend. Ich fand, das Laufspiel der Lions hat für mich den ausschlaggebenden Grund gegeben. Und warum?
Und zwar nicht Adrian Peterson, das müssen wir sagen, sondern der Mann, der heißt wieder Suzuki Kleinwagen. Also der André Swift.
Ja, DeAndre Swift, auch einer aus dem aktuellen Draft. Ein guter Pick, 2 Touchdown-Läufe gemacht, 116 Yards, 8,3 pro Lauf. Das macht Spaß. Und letztes Jahr der Running Back der Lions war Kerryon Johnson. Der ist aktuell nur noch die Nummer 3 hinter Adrian Peterson und DeAndre Swift. Also auch da haben sie sich gut neu aufgestellt. Die Lions auch eigentlich ein Team, was besser dastehen müsste als 2-3. Sie bringen es halt oft nicht nach Hause. Gegen die Jaguars war es jetzt dann doch relativ eindeutig. Und das trotz eines krassen Spiels von Keelan Cole. Also 143 Yards musst du auch erstmal fangen als Receiver. Ich habe auf die Lions gesetzt, du auf die Jaguars. Ich komme einen Punkt dran. Damit führst du insgesamt 6-5.
So, was sollen wir dazu sagen, außer 6-5?
Ja, nächstes Spiel würde ich sagen.
Gardner, ich tippe nächste Woche wieder auf dich.
Oh.
Und ich glaube an dich. Und das wird süß. Schon was. Ich gebe unsere Beziehung noch nicht auf. Man muss auch einfach mal. Notfalls müssen wir zu einem Paartherapeuten. Wir kriegen das hin, mein Junge.
Apropos Liebe verteilen und Bussis verteilen. Ich verteile jetzt mal einfach einen Bussi an die liebe Fabienne. Ich habe ja wieder gegen die Carolina Panthers gesetzt und gesagt, die Chicago Bears schaffen das. Und bisher haben dann immer die Panthers gewonnen.
Warte, ganz kurz. Darf ich dich nur unterstützen? Warte, dann kannst du weiterreden. Fabienne, du bist dran.
Ja, wir haben beide auf die Bears gesetzt und genauso ist gekommen. 23-16 und ja, es hat nicht das großartige Spiel von Nick Foles gebraucht. Auch das war uns klar. Es war einfach die starke Defense. Also, Entschuldigung. Es war einfach die starke Defense. Es war das beste Spiel einer Defense gegen Teddy Bridgewater dieses Jahr, glaube ich. Wenn Teddy B es nicht schafft, einen Touchdown zu werfen, nur 216 Yards, 7 pro Wurfversuch, eine Rating von 50,4.
Und 2 Interceptions.
Und genau, 2 Interceptions, das war dann einfach ein geiles Spiel. Und wenn sie dann auch noch Mike Davis, der eigentlich bisher jede Woche Christian McCaffrey gut ersetzt hat, bei 52 Yards halten, das war ein Megaspiel der Defense der Bears. Die Offense war dann okay. Also,
Nick Foles,
okay. Ne? Ja, war okay, hat gereicht. Aber die Defense der Bears ist einfach das Aushängeschild. Und jetzt führen sie die NFC North an mit der Bilanz von 5-1. Und die Panthers stehen 3-3. Kann man mal verlieren. Sie haben zuletzt immer überrascht. Das war eher, wie man es erwartet hat. Und deswegen, ich glaube, mehr gibt es im Spiel gar nicht, oder?
Nee, mehr gibt es dazu. Also,
sorry, Fabian.
Fabian, tut uns leid. Also, weißt du, wir können ja nicht nur NFL-Spieler vom Bus werfen. Deswegen müssen wir auch dich einfach mal mit Geräuschen und mit allem Möglichen. Weil das ist ja so, ne? Wenn man sagt, irgendwie so, hey, und so könnt ihr nicht machen. Und unter anderem auch zum Beispiel Emma kritisiert, weil sie irgendwie sich für die Buccaneers entschieden hat, so, ja, dann muss man einfach mit dieser Kritik.
Wenn man sich mag, dann neckt man sich ja auch mal. Ist ja alles in Ordnung.
Wer sich mag, der neckt sich.
7-6 steht es im Tippspiel jetzt für dich.
Ist ein enges Höschen heute.
Ja, und wir haben, glaube ich, noch eins, oder?
Ja, wir haben jetzt. Jetzt kommen wir zu meinem nächtlichen Date mit Roman.
Und zwei haben wir noch. Sorry.
Was?
Wir haben noch zwei Spiele, aber
was haben wir denn noch? Was haben wir vergessen?
Das in der späten Nacht, aber mach erst mal.
Ach so, ja, jetzt kommen wir aber erstmal zu. Ich drücke hierzu mal, achso, nee, pass auf, machen wir anders. Es ist tatsächlich, also ich habe auf die Packers gesetzt. Und ich war auch fest davon überzeugt. Also ganz viele Experten hierzulande, US-Experten und so weiter, die sind alle mit mir gegangen. Die haben gesagt, Packers ist momentan das Beste der ganzen NFL. Und entschuldigt jetzt meine Wortwahl. Wenn du jemandem den Kopf kaputt fickst, und zwar mit jedem Spielzug, ihm jede Minute, wirklich mit Trash-Talk, mit allem Möglichen, ihn so mürbe machst, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt, dann kommt das dabei raus, was gestern Nacht passiert ist. Nämlich nur 10 Punkte für die Packers und 38, ich wiederhole das nochmal, für die Tampa Bay Buccaneers. Wow.
Wolltest du eine Sprachnachricht gerade abspielen? Oder ich wusste jetzt nicht, ob ich...
Ja, nee, du erst, bitte.
Okay, ich habe das Spiel auch komplett gesehen. Ich habe euch natürlich zugeschaut. Ihr habt das erstens natürlich sehr schön gemacht. Das zeigen auch die Quoten bei ProSieben Max übrigens. Rekord in der Saison.
Yes! Hol den Champagner raus, Party, Luftschlangen. Hier,
tüdelü. Das Spiel war... seltsam, weil die Packers, also ich habe auf die Bucks gesetzt, dass sie so deutlich gewinnen, hätte ich auch nicht gedacht. Die Packers haben so gut losgelegt. Also Aaron Rodgers war so on fire. Die ersten Spielzüge waren richtig, richtig gut, fand ich. Also sie gingen auch 10-0 in Führung und Brady und Co. waren nur am Panten gefühlt. Und dann ist irgendwas passiert. Also ich glaube, dass Aaron Rodgers eine Interception wirft, die zu einem Pick 6 wirft, seine dritte in seiner Karriere, hat ihn erstmal so aus dem Konzept gebracht. Also das war echt ein Moment, dass in seine Augen geguckt und dachte so, okay, habe ich das gerade wirklich gemacht? Also ja, es gab auch viele, die Devonta Adams kritisiert haben, weil er nicht gut genug dann versucht hat, den Verteidiger zu stören, zum Pick 6 zu laufen. Ja, ist jetzt egal. Ja, aber
ne? Also Physik, ne? Trägheit der Masse. Wenn Adams erstmal in die eine Richtung unterwegs ist, kannst du nicht deine komplette Beschleunigung negieren und in die andere Richtung. Das geht nicht.
Wäre ich auch vorsichtig, zumal Jamal Dean das auch einfach geil gemacht hat. Also er hat einfach gesehen, an den Augen von Rodgers, der guckt da hin, da wird der Ball wieder jetzt kommen. Hat er stark gemacht und dann kurz darauf im nächsten Drive die zweite Interception. Also
jetzt unnützes Wissen erstmal. Ich weiß, wir werfen ihn immer vom Bus. Also der war regelmäßig Dauergast vor der 369 von Mike Stiefelhagen und Carsten Spengemann. Mitch Trubisky ist besser als Aaron Rodgers. Mitch Trubisky hat nämlich in seiner ganzen Karriere noch keinen Pick 6 geworfen. Nur mal so, also unnützes Wissen.
So viel zu zahlen. Ja, was ich sagen wollte, ist einfach, zweiter Drive oder der Drive danach, wieder eine Interception geworfen und da kam die Statistik rein mit 156 Versuche davor, keine Interception, letzten drei Passversuche, zwei Interceptions, eine davon zum Pick 6 und da war Rodgers irgendwie raus. Also da hast du richtig gesehen, seltsam. So, und da hat irgendwie Devonta Adams auch nicht mehr so richtig vertraut für eine gewisse Zeit, weil er eben ein, zwei Mal mehr oder weniger hängen gelassen wurde. Er hat dann mehr Aaron Jones gesucht, hat auch einmal oder zweimal auf EQ versucht zu werfen, das hat auch nicht funktioniert. Also, die Offense der Packers war plötzlich komplett zerstört. Die Defense der Bucks hat komplett übernommen. Also, es wurde nur noch Druck ausgeübt, aus allen Seiten ist eingescheppert, egal ob Jason Pierre-Paul oder Lavonte David, Ndamukong Suh hat ihn einmal vergenusswurzelt, dann wurde getrash-talked, also es war ein unfassbar ekelhaftes Spiel.
Hast du gestern durch Zufall, als ich mit Roman das Spiel anmoderiert habe, so davor, die 10 Minuten, wollte ich, also ich hatte kurz überlegt und dann hat Roman gesagt, nein, wir werfen Mike nicht vor den Bus. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten, Rotlicht ging an, los ging's, weil ich gesagt habe, pass mal auf, wir müssen uns über Sue unterhalten. Da sagt er gleich, nein, du wirfst Mike nicht vom Bus, weil er sich natürlich auch dran erinnern konnte, dass du gesagt hast, ja, ist ein Assi, also ja, so, ja, Scheißspiel. Hast du ja auch eigentlich recht, aber eigentlich auch nicht. Genau so einen brauchst du nämlich. Und genau das war nämlich auch tatsächlich der Schlüssel zum, also es gab zwei, drei Tonaufnahmen, die wir gehört haben in der Werbepause mit diesem Richtmikrofon. Alter, der hat ihn so, und zwar fair. Also er hat ihn nicht beleidigt als Mutterbeschlafer oder Schattenparker oder Turmbeutelvergesser oder was auch immer, sondern er hat ihn nur drauf angesprochen, hat gesagt, du, diese Aussage mit, ja, schlechte Jahre von mir sind bessere Jahre als bei den meisten, Digga, ey, ganz ehrlich, was bist du eigentlich für ein hochnäsiger Typ? Ich zeig dir heute mal, wie schlecht du sein kannst. Und das hat er jedes Mal wiederholt. Er hat immer nur gesagt, ey, du bist immer noch nicht so gut, wie du gesagt hast. Du wirst immer schlechter. Der hat ihn so im Kopf gekriegt. Ich fand das großartig. Ja.
Und das war einer der Schlüssel zum Sieg. Ich, also erstmal, ihr könnt mich generell immer vom Bus werfen, ich halte das aus. Ich habe aber nie gesagt, dass ich es zu schlecht finde. Ich habe nur gesagt, ab und zu hat er eine Art drauf, die finde ich fragwürdig. Trash-Talk zu führen, ohne zu beleidigen oder in gewissen Rahmen sich in den Kopf des Quarterbacks zu fressen, finde ich auch völlig legitim. Ich fand ihn auch jetzt im Spiel völlig legitim. Er hat stark gespielt, er hat Trash-Talk betrieben, er hat alles Legale ausgenutzt, bis so weit, wie es eben geht. Damit bin ich völlig konform und ich finde auch, Sue ist einer der Besten, wenn er das Limit seiner Performance erreicht. Ich hatte eher Probleme mit, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht, ich glaube, es war Antoine Winfield Jr. vor dem ersten Pick 6, als Aaron Rodgers zum Touchdown läuft. Ich glaube, es war Winfield
oder Whitehead. Nein.
Wer war es von beiden?
Du bist schon richtig, aber nein. Nee. Lass ich nicht gelten.
Okay, dann lass mich erklären, warum ich es blöd fand. Und kannst du als erfahrener Defense-Coordinator mich vom Bus werfen, weil ich bin ja da nur der Fan, der das sieht. Ich finde, das Tackle ist zu spät. Ich finde, das Tackle, was da kommt, was dann auch in die Rippenhüftgegend von Rodgers knallt, da kann er sich auch übel verletzen. Ich hoffe, denke nicht, dass er sich da wehgetan hat. Er hat ja noch weitergespielt. Ich für meinen Teil finde, wenn er das Tackle ersetzt, darf es nicht an diese Stelle gehen, weil er ganz klar mit Kopf, Schulter, nicht auf Schulter, was auch immer, von Rodgers Ball geht, sondern eben auf die Seite. Und das fand ich ein extrem dreckiges Play. Jetzt kannst du gerne sagen, warum das nicht so ist.
Ich habe es genauso gemacht früher. Ganz einfach. Nein, pass auf, es ist nicht dreckig, es ist völlig regelkonform. Der Running Back in derselben Situation würde genauso getroffen werden. Da redet keiner von dreckigen Play oder was auch immer.
Ich weiß nicht, Carsten, weil er trifft ihn ja wirklich
beantworte dir die Frage selber. Gab es eine Strafe?
Gab es schon mal manchmal Strafen, wo es Strafen hätte
gegeben? Ja, pass auf, so. Trotzdem. Die Schiedsrichter stehen direkt daneben. Das Ding wird sogar reviewed. So, wäre das jetzt du weißt, wie es ist, inzwischen kriegen Defense-Spieler, selbst wenn sie in Anführungsstrichen, ne, also jetzt mal schief irgendwie gucken oder böse gucken, kriegen sie schon fast irgendwie danach eine Abmahnung und eine Geldstrafe. Das Ding ist das, wenn du als Quarterback selber läufst, hast du die Möglichkeit, durch den sogenannten Slide mit den Füßen voran, dich aufzugeben. Dann darf dir keiner irgendwo auf den Körper hüpfen oder was auch immer oder dich als Hüpfburg benutzen, ist verboten. Wenn du versuchst, auf Teufel komm raus, im Cam Newton-Style oder im Running Back-Style, da irgendwie noch in die Endzone zu hämmern, so, diese imaginäre Linie, da steht eine Mauer, ne? Also du musst den Ball darüber bringen. Und Physik, ne, wenn je mehr Kraft von der einen Richtung auf die andere Richtung einwirkt, wenn du mit rein theoretisch mit mehr Speed angeflogen kommst und in den Typen reinknallst und er es nicht schafft, über die Linie zu kommen, ist es kein Touchdown. Insofern würde ich zum Beispiel als Defense-Koordinator sagen, Digga, hast du alles richtig gemacht.
Ich formuliere es anders. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er in der Situation den Touchdown unterbinden wollte, sondern ich hatte eher das Gefühl, er weiß, Rodgers wird den Touchdown jetzt schaffen, ich tue ihm einfach nur noch weh. Das kann man natürlich sagen, ja, wenn es legal ist, kann er ja wehtun, ist ja okay, weil dann schwächt er den gegnerischen Quarterback. Ich kann jeden Packers-Fan verstehen, der sagt, Alter, das ist komplett unnötig, der Touchdown ist eh schon passiert, weil er zu spät ist, der will nur noch eine Verletzung in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wenn das Tua gewesen wäre. Ich weiß, wie ich reagiert hätte, wenn es Cam Newton gewesen wäre. Ich kann jeden Fan verstehen, auf der Seite der Packers, der sich darüber aufregt, dass es natürlich dann keine Flagge gibt und so weiter, spricht ja für sich. Ja, ich sag einfach nur, ich als neutraler Zuschauer dachte da schon, ich sag nochmal, das Spiel vor ein, zwei Jahren, wo Rodgers sich verletzt hat gegen die Vikings, ein so großartiger Quarterback, der Woche für Woche Spaß macht, ich will einfach nicht, dass sie da wehtut, weißt du, wegen so einer Scheiße. Ich habe lieber das Spiel
dann Brady schreib gegen eine WhatsApp, Diggi, lauf nicht solche Läufe.
Ja, natürlich.
Das ist der Punkt. Wenn du so läufst, bist du freiwillig. Das ist halt genau dasselbe wie Quarterbacks. Und das geht mir egal wo, auf diesem Kontinent oder in den USA, so auf den Sack. So, die täuschen den Ball, also sie tun so, als hätten sie den Ball. So, jetzt läuft ein Running Back in die eine Richtung und der Quarterback tut so, als hätte er den Ball, versteckt sozusagen mit den Händen, was ist so, ich hab den Schatz, ich hab ihn, und läuft los. Jetzt wird er aus dem Leben geschossen und steht und fordert eine Flagge. Passiert regelmäßig beim College, wo der Schiedsrichter ihm leider erklären muss, Diggi, du tust so, als hättest du einen Ball, ne? Merk selbst. Und das ist so das Ding, ich verstehe die Schützen, also dass man die Quarterback-Position natürlich schützen muss, weil er der Schlüssel ist für das komplette Offensivsystem. Dann mach aber solche Sachen nicht. Und wir haben genau zu diesem Touchdown, haben wir tatsächlich eine Frage bekommen. Und zwar, warum das kein Touchdown war. Haben wir eigentlich gestern Nacht erklärt, machen wir aber nochmal eben ganz schnell. Warte mal.
Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe mal eine Frage. Ich gucke gerade das Spiel Green Bay Packers gegen Tampa Bay Buccaneers. Und Aaron Rodgers geht auf die Endzone zu, hat das Knie auf dem Boden und es wird nicht als Touchdown gegeben, aber er wurde doch vorher nicht getackelt. Ist da eine andere Regel für Quarterbacks zum Beispiel? Wäre cool, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt. Macht weiter so. Schöne Grüße aus Dortmund. Ciao.
Oh, Dortmund, da kriegt Mike schon Schnappatmung, schon mal aus Reflex.
Nein, alles gut.
Wie würde Mike jetzt sagen, von Schalke fliegen die Tauben nach Dortmund nur zum Kacken. Stimmt, habe ich letztens gelesen.
lass den guten Herrn aus Dortmund mal seine Frage beantworten. Also
Tiergalerie ist in Dortmund sehr schön. So, also, wenn du, ist es egal, wer den Ball hat. Fumble erobert, der Center läuft selbst, kommt dann mit dem Knie da sozusagen auf der 0,2-Yard-Linie runter und der Ball ist nicht drüber. Und da sind wir wieder eben bei dem noch reinknallen, wenn der Defense-Spieler das tatsächlich schafft, dich, bevor das Knie, das ist ja eine minimale Bruchteil der Sekunde-Geschichte, also das Knie geht runter, du kippst nach vorne und jetzt kriegst du von oben einen mit, der Ball geht nicht über diese imaginäre Linie und das Knie ist unten, dann ist das Schluss. Und selbst wenn du nicht berührt wirst, wenn du da abkniest, deswegen kniet man ja zum Beispiel auch ab, wenn man in der Victory Formation ist. Sobald das Knie auf dem Boden ist, geht es da weiter. Da ist der Spielzug beendet. Punkt, ja. Aus, Ende. Egal ob Quarterback, Running Back, Platzwart, Assistant Head Coach, wer auch immer.
Nee, schön erklärt. Um auf das Spiel zurückzukommen, also ich glaube, wir haben es jetzt auch schon gut zusammengefasst. Die Packers gut angefangen.
Warte, dann, ich hab noch was.
Achso, dann mach erstmal.
Moin ihr beiden. Knallharte Defense der Buccaneers. Was ein geiler Sieg. Meine Fresse. Hätte er auch mal einen Touchdown gekriegt. Hat er sich verdient. Mal gucken, was die Medien jetzt wieder draus machen. Na, schauen wir mal. Liebe Grüße nochmal an den Kollegen, der den eindeutigen Sieg der Packers quasi vorhergesagt hat am Freitag. Ich glaube, der hatte nicht so einen schönen Abend gehabt. Naja, Carsten, ihr habt das super gemacht, super Moderation. Hat echt Spaß gemacht, euch zuzugucken. Wie bewertet ihr das Spiel? Wie bewertet ihr die Packers? Ich vergleiche die Packers gerade mit Schalke in der Saison, als sie Zweiter geworden sind mit Tedesco. Naja, ist es mehr Scheinheit sein oder sind die wirklich for real? Haut rein, Jungs. Schöne Woche noch.
Oha, jetzt muss ich die Keule rausholen, aber mach du zuerst gern. Meint er dich mit dem, wer Freitag deutlich auf die Packers getippt hat, oder meint er wen anders?
Meint er dich?
Nee, ich habe auf die Bucks gesetzt.
Ja, dann meint er mich.
Okay.
Ja, vielleicht meint er auch einen anderen Kollegen. Ah, ich weiß, wen er meint. Ist egal. Ist egal, ist ein anderes, okay. Format, ist ein anderer Podcast, völlig Wumpe. Also ich habe auch gesagt, die Packers gewinnen das Ding, Asche auf mein Haupt, so lag ich falsch. Ja, die Defense war halt also Schlüssel zum Erfolg und wir müssen jetzt nicht irgendwie Dortmund und Schalke und...
Doch, pass auf, weil wer schon mit Tedesco hier um die Ecke kommt...
Ich also wusste es!
Ist mir egal. Erstens war damals Schalke nicht mehr Schein als Sein. Die waren Zweiter, die haben genug Punkte Abstand. Ja, die haben nicht so viele Tore geschossen, trotzdem völlig verdient Vizemeister. Zweitens, ich glaube nicht, dass du Packers und Schalke vor allem aktuell vergleichen oder damals vergleichen solltest, das solltest du lieber unterlassen, weil ich auch nicht glaube, dass die Packers mehr Schein als Sein sind. Rodgers hat nach dem Spiel auch gesagt, diese Niederlage in dieser Deutlichkeit kommt auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Das ist etwas in einer Saison, was du auch ab und zu mal brauchst, was einfach mal einen Dämpfer gibt, damit du nicht schwebst und rechtzeitig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, um eben dich als Team, als Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich sage jetzt nicht, die Packers holen zu 100% den Super Bowl, aber die sind schon, für mich stehen die jetzt 4-1, völlig zu Recht da, wo sie sind. Dass sie gegen die Bucks verlieren können, okay, so deutlich hätte wahrscheinlich die wenigsten gedacht, passiert auch mal, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, die hatten nur Glück und jedes Spiel irgendwie gewonnen, die sind schon gut.
Besser kann man so sagen. Also nochmal, Aaron Rodgers wird auch in der nächsten Woche, und da sind wir wieder bei der Statistik von Roman, die normalerweise eigentlich nur für Tom Brady gilt. Wenn der ein Spiel verloren hat, wird er das nächste Spiel gewinnen. Die Packers, nochmal, haben das Spiel nicht verloren. Der Kopf von Aaron Rodgers hat das Spiel verloren. Denn das, was die Defense mit ihm gemacht hat, ist, sie hat ihn mürbe gemacht, sie hat ihn müde gemacht, sie hat ihn im Kopf erwischt. So, nächste Woche gegen die Texans, dann gegen die Vikings, dann gegen die 49ers, dann gegen Jacksonville. Die sind for real, um es mit Mikes moderner Jugendsprache zu sagen. Die werden auch in die Playoffs kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es sei denn, jetzt Aaron Rodgers fällt zu Hause die Treppe runter oder was auch immer, dann sieht es anders aus. Aber in der Konstellation, so wie sie da jetzt stehen, haben sie gegen die Vikings gewonnen, gegen die Lions, gegen die Saints und gegen die Falcons. So, und das Ganze mit 30, 37, 42, 43 Punkten. Das ist ein Team, was Spaß macht. So, und gestern hatten leider nur aus Sicht der Packers-Fans die Defense-Spieler richtig Spaß. Denn die haben einfach mal den Kopf komplett von Aaron Rodgers auf Null gesetzt. So, die haben ihn, das war Waterboarding. Meet me at the quarterback. Die haben regelmäßig gesagt, Kuckuck, bin schon da. Und so ein Jason Pierre-Paul, also JPP, 1,5 Sackles,
auch so ein kleiner Sack, weißt du, so ein
Sackle. Pass auf, ich habe jetzt gerade einen völlig neuen Begriff erfunden. Ja, und zwar Tackles for Loss addiert mit Sacks. Während dann drei Sackles, also nämlich 1,5 Sacks und 1,5 Tackles for Loss, geile Leistung. Und vor allem, vor wem ich wirklich meinen Hut ziehe, ist Devin White. Ja. Was für ein Viech. 10 Tackles, 1 Sack, 3 Tackles for Loss, 2 Quarterbacks-Hits. Guten Morgen erstmal. Also das war so der Auslöser, warum tatsächlich diese Partie verloren ging. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt. Mund abwischen, aufstehen, Käsehut aufsetzen, weitermachen.
Genau, und um das noch einmal kurz zu flippen, weil du meinst, Rodgers hat es deswegen verloren. Die Bucks haben es einfach krass gemacht. Und man redet bei den Bucks einfach sehr oft über diese neu formierte, starke Offense mit Brady, mit Gronk, mit keine Ahnung wem, Fournette. Die Defense ist mindestens genauso gut. Das darf man nicht vergessen. Die Linebacker, die da rumlaufen, Rodgers hat jetzt gemerkt, das tut weh. Ja, wenn sie durchkommen, tut das weh. Und das macht Spaß zu sehen. Die Bucks sind wirklich ein Team, was sich auch von Spiel zu Spiel entwickelt. Also da merkst du auch, die finden sich immer mehr. Das wird immer unangenehmer, gegen die zu spielen. Und eine Offense, ja, fehlt ein Leonard Fournette, kein Thema für Ronald Jones, der gefühlt schon wieder über 100 Yards läuft. Also auch das ein Running Back, der so ein bisschen unterm Radar fliegt bei vielen. Tom Brady hat einen, also es war halt das Spiel der Goats für viele.
Der war jetzt nicht Goat-würdig, nee. Also 166 Yards, 2 Touchdowns.
Brady hat, finde ich, schlecht begonnen, hat dann durch die Defense ins Spiel gefunden, hat gar nicht so viele Yards geworfen, aber hat dann das Spiel gut gemanagt. Also der eine Touchdown, wo er den Snap, der eigentlich verkackt wurde, noch auffängt und wirft, war stark. Gronk endlich mit einem guten Spiel mit 5 Receptions und 78 Yards endlich mal einen Touchdown gefangen. Also das war schon gut, aber das Spiel ging ganz klar über die Defense.
Und ich würde ganz gerne in diesem Moment zum Abschluss, weil Mike wollte eigentlich nur kurz geht bei uns.
Wir haben noch ein Spiel.
Kurz, ja, aber ich wollte, pass auf, zum Abschluss dieses Spiels, damit wir das letzte Spiel noch schnell machen können, weil du musst in die Badewanne. Ja, so, ja. An die Jets, ein liebevoller Gruß. Also diese Defense, Mike, musst du mir jetzt recht geben, das ist schon ziemlich geil. Also ich glaube tatsächlich, dass die Buccaneers nicht gewonnen hätten, wenn die Defense nicht im ersten Viertel, als sie in 10-0 zurücklagen, abgesteppt wäre und einfach mal Gas gegeben hätte. Richtig oder falsch?
Richtig.
Gut, wer ist der Defense-Koordinator? Richtig, Todd Bowles, ehemaliger Head Coach der New York Jets. Guten Abend, habt ihr auch
noch entlassen. Noch etwas, die Jets hatten ja gestern fast mehr Penalty-Yards als insgesamt Yards zu spielen. Die Bucks haben gestern es geschafft, als einziges Team in der aktuellen Saison ein Spiel zu beenden, ohne eine Strafe. Ohne eine Strafe bei so einem Spiel.
Das ist übrigens festhalten. Seit 1983, da haben es die Detroit Lions geschafft, das zweite Team.
Du vergenusswurzelst den Gegner so brutal und machst nicht mal eine Strafe, das ist Perfection. Das ist wirklich Wahnsinn.
That is very perfect. Und we come to the last game.
So, steht 7-7 im Tippspiel. Und das letzte Spiel, was wir jetzt heute besprechen, sind die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers. Ein Division-Duell.
Und wer hat auf die 49ers getippt?
Du und ich. Wir haben beide völlig verrückt gesagt, die 49ers machen das. Die haben zwar, keine Ahnung, die 24 halbers, weil alle fehlen, aber die machen das. Und ich habe ihn zwar vorhin vom Bus geworfen, ich würde ihm jetzt aber wieder beim Aufstehen helfen, weil Jimmy Garoppolo hat dann doch ein gutes Spiel gemacht.
Ja, aber auch die Defense hat tatsächlich ein gutes Spiel gemacht. Also die Rams haben tatsächlich, wie soll ich das so schön formulieren? Jared Goff hat ein bisschen, glaube ich, zu oft das Highlight-Tape von Carson Wentz sich angeguckt, hat ein paar Fehler gemacht, wo ich gedacht habe, ist das jetzt Jared Goff oder nicht? Also ich bin mir nicht so sicher. Hat 198 Yards, 19 von 38 Pässen, aber eben nur ein Quarterback-Rating von 72. Denn 2 Touchdowns und 1 Interception, nur 5,2 Yards im Schnitt. Das war jetzt nicht so berauschend. Und dann ist das Endresultat, wenn du dann auf der anderen Seite einen Raheem Mostert und Konsorten hast und George Kittle vor allem, der mal wieder 100 Yards zusammengefangen hat, dann hast du ein Problem. Dann liegst du hinten und dann ist die Messe relativ schnell gelesen. Also die lagen tatsächlich 7-0 hinten. Dann habe ich gedacht, was jetzt? Dann hat San Francisco im zweiten Viertel auch nochmal 14 Punkte gemacht. Also 21-6 stand zur Halbzeit. Da habe ich gedacht, nee, hier läuft was schief.
Aber gut. Ja, und ich würde gerne noch zwei Spieler, also Garoppolo habe ich gerade schon getan, der hat, wenn Jimmy G immer so spielen würde, hätten sie letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Also es war ein starkes Spiel von ihm. Ich würde gerne aber noch George Kittle hervorheben. Auch da gab es eine sehr, sehr lustige Situation vorm Spiel. Und zwar ist George Kittle sehr großer Fan, ich hoffe, die meisten kennen sie noch von euch da draußen, von Avril Lavigne.
Oh ja.
Sagt ihr euch was?
So. Ja.
Und
sagt doch mir was.
Er singt sehr gerne den Song von ihr, ist eine kanadische Punk-Rock-Künstlerin, Skaterboy. Und vorm Spiel, über einen großen Bildschirm, kam eine Botschaft im Kittle-Shirt von Avril Lavigne, die eben sagt, go Niners, go George Kittle, du bist it, mach es, danke für deine Unterstützung.
Du bist it.
So, ja, die hat ein bisschen den Slang drauf. Und George Kittle daraufhin, 7 Receptions, 109 Yards, 15,6, ein Touchdown. Also, ich glaube, der braucht jetzt jede Woche eine Message von der, weil wenn er immer so auftritt, das war ein geiles Spiel auch von George Kittle. Fand ich eine coole Geschichte mit Avril Lavigne.
Und wer sich garantiert Sorgen machen wird jetzt, kennt ihr noch, und das kennt ihr bestimmt noch, die Band Nickelback.
Klar.
Feeling Damn Way Good und Hero und so weiter und so fort. Der Sänger, Chad Kroeger, seines Zeichens langhaarig, eher so ein bisschen der Rocker-Typ. Also so ein bisschen wie, ich sag mal so, George Kittle ohne Muskeln. Denk mal drüber nach. Ich glaube, Avril Lavigne macht die Augen zu und sagt, Schatz, mach ruhig. Ich denk jetzt mal an George Kittle.
Ja, und den zweiten Spieler, den ich gerne hervorheben möchte, ist vielleicht kennen ihn nicht die meisten, Jason Verrett. Es wird der ein oder andere Fan da draußen sagen, der vielleicht erst seit ein, zwei Jahren, wer ist Jason Verrett? Jason Verrett ist ein Cornerback, ich gucke nochmal kurz nach, 2015 im Pro Bowl stand, von vielen Experten als einer der besten Cornerbacks der Liga gerankt wurde, war bei den Chargers und eben seit 2019 bei den Niners, der zuletzt immer wieder mit heftigen Verletzungen zu kämpfen hatte, Achillessehnenriss und sonst irgendwas. Der ist wieder da und der hat ein Riesenspiel gespielt, also nicht nur die Interception gemacht, sondern eben auch die anderen Receiver in jedem Play gedeckt, fast eine zweite Reception gemacht. Den würde ich gerne nochmal hervorheben, weil das ist jemand, der jetzt zurückkommt in diese Defense, die angeschlagen ist, weil Sherman fehlt, der tut gut und der hat direkt funktioniert und das war für mich auch einer der Indikatoren, dieses Spiel zu gewinnen.
Erstrundenpick TCU, also da, wo auch Andy Dalton sein Handwerk gelernt hat. Geiler Typ, mit Pick 25 damals geholt. Nicht zu verwechseln, wenn ihr nur die Rasterlocken seht, sozusagen, die unter dem Helm rausgucken, mit eben seinem werten Kollegen, der, ja, ich sag mal so, nicht ganz unerfolgreich bei den Seahawks gespielt hat. Richard Sherman. Die Nummer 22, also wenn ihr das nächste Mal ein 49er-Spiel seht und der Junge ist jetzt wieder fit, achtet mal auf die 22. Das ist ein Cornerback, wie du dir einen Cornerback wünschst. Nicht unbedingt jetzt riesengroß, also ist nur 5'10". Aber der Typ macht richtig Spaß. Der lässt genau das richtige Cushion zu, ist immer da, gutes Auge. Also der Mann, der wurde von Mike jetzt zu Recht zum Ende dieser Folge auf ein Podest gehoben. Und ich würde ganz gern auch noch eine Frage kurz hier reinheben, die kurz und knapp mit einem Satz beantwortet werden kann. Wahrscheinlich von mir, denn wir haben ja die sogenannte NFL ins Leben gerufen. Also was wäre wenn? Und da kommt eine Frage zu.
Moin an euch zwei. Ich habe mal eine Frage. What if L? Also einfach nur mal, ihr dürft mal träumen. Was wäre euch lieber als GM und Head Coach? Die Defense der Chicago Bears von 1985? Oder die Offense der Miami Dolphins bei ihrem letzten Super Bowl, den sie gewonnen haben? Würde mich mal interessieren.
Ja. Mein lieber Freund und Kupferstecher, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Selbst als Hardcore-Dolphins-Fan kann ich nur sagen, ich nehme die Bears. Ich nehme definitiv die Bears, denn wer es schafft, also tatsächlich, und das meine ich echt ernst, mit dem vielleicht überbewertesten, aber lustigsten, also das war tatsächlich, das war der lustigste Quarterback ever. Hatte irgendwie Flausen im Kopf, war, ich glaube, der hat einen Hit zu viel gekriegt, aber scheißegal. Die Defense war für mich exorbitant. Mike Singletary, Steve McMichael, Kiefern Holm und vor allem William the fucking Fridge Perry. Also der Typ ist wirklich, das war die Größe des Eisbergs. Also unglaublich. Hat sogar einen Touchdown gemacht im Super Bowl gegen eben die Patriots, also im Super Bowl 20. Großartiger Typ. Hat mir immer Spaß gemacht, diese Defense. Immer wieder, wenn ihr tatsächlich mal richtig harten, bösen, dreckigen, gemeinen, aber regelkonformen Football gucken wollt, dann guckt euch bitte einfach, und ihr habt ja jetzt die Woche über Zeit, den Super Bowl 20 an. Das ist für mich einer der vielleicht geilsten Super Bowls. Ich sage euch, klar, die haben gewonnen, aber wie sie gewonnen haben, das war schon in Style. 9 Pro Bowler alleine nur aus der Defense, kann man mal machen. Und ja, offense-technisch, ja, hatten sie auch noch irgendwie Peyton. Ja, so, war auch cool, aber Defense war einfach viel geiler. Punkt.
Danke, so. Carsten Deckens schwärmen. Ich würde gerne noch einmal in die Division gucken von den Rams und die 49ers, weil das war schon eine bittere Niederlage für die Rams. Sie hätten die 49ers echt distanzieren können und in dieser NFC West zählt wirklich jeder Sieg, weil die Seahawks stehen 5-0, das wissen wir, die haben Bye-Week, die Rams jetzt 4-2, die Cardinals stehen 3-2, die spielen aber noch und die Niners stehen jetzt 3-3, also sind mit diesem Sieg, der extrem wichtig war, rangerückt. Man hat so das Gefühl bei den Niners, ja, Season jetzt eh schon gefühlt vorbei, nee. Weil sie, nee, überhaupt nicht, also sind auch mittendrin.
Die machen den Mike Stiefelhagen hinten raus.
Ja, hinten raus sind sie gut. Und jetzt gibt es noch zwei Spiele, über die wir reden bei der nächsten Folge, wenn sie eben gelaufen sind. Einmal die Chiefs gegen die Bills, weil im Tippspiel steht es 8-8.
Ja.
Und du hast auf die Bills gesetzt, ich habe auf die Chiefs gesetzt. Da könnte es schon mal wichtig werden. Und danach kommen ja noch die Cardinals gegen die Cowboys. Und auch da waren wir uns uneins. Du hast auf die Cowboys gesetzt, ich auf die Cardinals.
Ich sitze aber an der Quelle. Das ist unfair, weil ich habe dem Agenten von DeMarcus Lawrence, mit dem ich gerade in regen Kontakt stehe, wegen Interviews hier im Podcast und so weiter und so fort, und der sehr zugänglich ist. Also nachdem ich ihm übersetzt habe, was die Pille für den Mann ist, hat er sehr gelacht und hat auch noch gesagt, werdet ihr den gesponsert von? Nein, werden wir nicht. Immer noch ein Aufruf an Glaxo. Wir würden es nehmen. Wir nehmen auch nur ein 100er-Pack von euren Tabletten. Das ist okay. Uiuiui, das wird eine Party. Also ich habe geschrieben hier, DeMarcus, du musst jetzt abliefern. Ich hab auf euch gesetzt und ich muss gegen Mike jetzt gewinnen, habe ich
mal gesagt. Es werden enge Spiele. Also ja. Chiefs Bills wird ein enges Spiel, Cardinals Cowboys glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt auf Andy Dalton und wie sie diesen Prescott, ja, dieses Drama verarbeiten werden. Bisher fand ich es einen seltsamen, aber auch coolen Spieltag. Also seltsam, vor allem aus Patriots Sicht. Also so ein Spiel wünsche ich mir
echt nochmal. Wein nicht.
Ja.
So ging es mir jahrzehntelang.
Ja, ist in Ordnung. Und ich muss sagen, mir geht es jetzt am Ende der Aufnahme besser als am Anfang. Also
siehst die Pille wirkt.
Ja, die Pille wirkt, tatsächlich.
So, wir sind morgen dann mit einem kurzen, schnellen Quickie zum Auswerten der Cardinals, der Cowboys, der Chiefs und der Bills wieder da. Und dementsprechend sage ich jetzt, ab ins Bett, Mike.
Gute Nacht.